Vielen Dank. Ihr seht hier natürlich, dass ihr habt euch nicht im Datum geirrt, liebe Gemeinde, 26.03., das ist korrekt, das ist nächste Woche und nicht heute. Warum? Habt ihr schon gehört? Weil diese Predigt war eigentlich für in einer Woche geplant. Aber wir wissen ja zum Glück, dass Gott immer alles zur rechten Zeit macht, und so dürfen wir davon ausgehen, auch wenn hier der 26. steht, dass das genau richtig ist so. Identität ist heute das Thema, und Identität, Leben als Kind Gottes. Ich mag diese Bilder hier mit den Bergen. Ich glaube, gerade uns in der Schweiz geben die auch ein Gefühl von Heimat und Identität. Wenn man Leute im Ausland fragt, heißt es sehr oft, ja genau, Berge, Schokolade, Käse etc. Das sind Merkmale, mit denen wir in Bezug gesetzt werden. Und ich glaube, Jonas hat das schon sehr, sehr gut eingeleitet und voll auf den Punkt gebracht, dass sich natürlich ein Spannungsfeld eröffnet, und zwar zwischen der Identität, die wir haben als Angehörige einer Nation zum Beispiel, und dem Reich Gottes. Ich glaube, niemand von uns wird in Abrede stellen, dass Pass und Identität, du hast einen Pass gezeigt vorhin, dass das sehr wichtige Dokumente sind. Wahrscheinlich werden die meisten sagen, gehört zum Wichtigsten, was wir haben an Dokumenten. Sie geben uns eine unverwechselbare Zugehörigkeit zu einer Nation. Es gibt keine Verwechslungsmöglichkeit, weil jede Identität, auch in einem Pass, die ist so angelegt, dass sie einmalig ist. Also es gibt keine Verwechslungsmöglichkeiten dort. Wir sind registriert sozusagen. Wir können beweisen an einer Vielzahl von Informationen. Ihr seht hier, das ist übrigens von der offiziellen Internetseite von Admin, von Schweizer Pass. Das ist ein offizielles Muster hier. Wir haben hier die Nationalität, Geburtsdaten, Geschlecht, Ablaufdatum. Gut, gibt's auch bei. Man muss man erneuern dann die Identität. Wir haben natürlich Namen. Wir haben aber auch Größe. Wir sehen hier ein Bild. Bei den neuen Pässen sind auch Fingerabdrücke etc. hinterlegt. Das ist ein weiteres Merkmal, das uns eine klar bestimmte Identität gibt, unserem Fingerabdruck. Es ist faszinierend, dass unter Milliarden Menschen eigentlich keine zwei den gleichen Fingerabdruck haben. Und die moderne Technologie, wer hat ein iPhone hier im Raum? Okay, doch, einige. Die moderne Technologie macht sich das zunutze, denn wir können ja sogar unser iPhone mit unserem Fingerabdruck entriegeln. Also man sieht dort, es ist einzigartig. Identität ist etwas Faszinierendes, Lebensbestimmendes und Unabdingbares. Ich glaube, als Menschen wollen wir wissen, wo gehören wir hin? Das ist eine von den ganz großen Sehnsüchten, glaube ich, im Herzen eines Menschen zu verstehen, wo komme ich her und wo gehöre ich hin. Das weiß man auch, wenn man Leute kennt, die adoptiert wurden und die vielleicht nicht wissen, woher sie eigentlich kommen. Es gibt Leute, die wissen das dann, aber andere wissen das nicht. Das ist ein unglaublich starker Antrieb zu erfahren, wo komme ich her und wo gehöre ich hin? Was ist meine Identität? Das ist ein Grundbedürfnis. Anders gesagt auch hier, was ist unser Bürgerrecht? Weil das sagt unsere Identität auch aus. Ich gehöre irgendwo hin. Also ich zum Beispiel bin Bürger der Stadt Zürich, etc. Wo gehören meine Kinder hin? Meine Kinder fragen mich auch, was sind, wo gehören, bin ich auch Bürger von Zürich? Alle diese Themen, die sind sehr wichtig. Bemerkenswert ist, dass wir uns für nichts hier entschieden haben bewusst. Wir haben uns für nichts entschieden. Das ist unsere natürliche Identität von Geburt. Wir haben nicht entschieden, in welchem Land wir geboren sind, in welchem Jahr, auch nicht an welchem Ort. Wir haben uns nicht entschieden, wie groß wir gewachsen sind oder wie genau wir aussehen. Unsere Identität ist angeboren, und sie sagt auch nichts darüber aus, wie wir uns verhalten, welche Entscheidungen wir treffen und wie wir vorgehen in unserem Leben. Und nun eröffnet sich ein sehr interessantes Spannungsfeld, weil Jesus sagt, ihr seid nicht von dieser Welt, genau wie auch ich nicht von dieser Welt bin. Johannes 17, 16. Jetzt, was heißt das in Bezug auf unsere Identität? Das ist eine interessante Aussage. Jetzt haben wir hier eine Identität in der Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Die Bibel ist sehr deutlich diesbezüglich. Wie verhält es sich damit? Viele Stellen im Neuen Testament in der Bibel zeigen dies deutlich auf. Ich möchte gerne eine Passage aufgreifen, die vielleicht ein bisschen überrascht. Also ich habe zwei Passagen heute auch dabei, die vielleicht überraschen in dem Kontext, weil sie etwas über dieses Spannungsfeld aussagen. Und zwar die erste Passage finden wir im 2. Korintherbrief 5,17. Es ist eine Aussage, die auf Identität abzielt. Ich bin sicher, alle kennen dieses Wort. Das ist ein sehr bekanntes Wort, hier nach der neuen Genfer Übersetzung. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Eine neue Schöpfung. Jetzt haben wir diese angeborene Identität, das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Ist das eine Aufhebung von unserer Identität, die wir haben als Schweizer, die wir haben hier? Ich denke nicht. Wichtig vielleicht zwei, drei Dinge zu den Korinthern zu verstehen. Die Gemeinde in Korinth wurde auf der zweiten Missionsreise von Paulus gegründet und es hat mehrere Korintherbriefe gegeben. Man sieht auch, wenn man die Korintherbriefe liest, dass Paulus selbst Referenz macht zu weiteren Briefen, die offensichtlich geschrieben wurden. Die Briefe hat er geschrieben von Ephesus aus, ziemlich sicher. Ich glaube, er war 1,5 Jahre in Korinth insgesamt, als er die Gemeinde gegründet hat, und hat einige Jahre später, als er 2,5 Jahre ungefähr in Ephesus war, hat er die Korintherbriefe 1 und 2, wie wir sie aus der Bibel kennen, geschrieben. Bereits im ersten Korintherbrief ging Paulus auf schwierige Themen ein. Also man merkt, dass ihm die Gemeinde, die er gegründet hat in Korinth, die hat ihn sehr beschäftigt. Es geht da um Gruppenbildung, Verachtung von Geschwistern, auf Eigennutzen besinnt sein, sexuelle Sünden. Es geht um eine ganze Reihe von Themen. Und diesem zweiten Korintherbrief, wo dieses sehr fundamentale Wort hier entstand, geht ein schwieriger Besuch in Korinth voraus. Und die Gemeinde in Korinth, die scheint auch inzwischen die Autorität von Paulus in Frage zu stellen. Und das erklärt, weshalb Paulus im zweiten Korintherbrief auf sehr, sehr grundsätzliche Art und Weise darlegt, was seine Überzeugung ist, was sein Dienst bedeutet, was das Fundament vom Glauben ist. Und ich glaube, das macht dieses Identitätsspannungsfeld so interessant. Also offensichtlich, was wir hier rausnehmen können, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Offensichtlich gibt es so etwas wie ein himmlisches Bürgerrecht. Du hast es in der Anmoderation genau auch dort auf diesen Punkt gebracht. Das heißt, ergänzend zu unserer angeborenen Identität, die wir alle haben, zu unserer schon in der Welt einzigartigen Identität, scheinen wir auch vor unserem Schöpfer eine einzigartige Identität zu haben. Diese hat, und das kommt hier raus, mit Hingabe, aber vor allem auch mit Bekehrung und Wiedergeburt zu tun. Das ist ja das Fundament vom christlichen Glauben. Er schreibt auch, der Paulus, im 2. Korintherbrief 5,17 von Versöhnung, die stattgefunden hat und dass wir uns eines Tages vor Gott auch verantworten müssen. Deshalb auch diese fundamentalen, ich habe euch vorhin geschildert, was so der Hintergrund ist vom Korintherbrief, diese grundlegende Botschaft hier, wo er eigentlich die Bekehrung und das Evangelium in sehr kurzer Art auf den Punkt bringt. Beides sind Beziehungsaspekte. Das ist interessant. Und In einem nächsten Punkt möchte ich euch gleich zeigen, wo wir die Schwerpunkte legen möchten. Aus diesem Spannungsfeld von Identitätsfragen, angeborener Identität und der Identität als Kind Gottes würde ich gerne folgende Fokuspunkte legen. Einerseits anschauen, was sagt uns die Bibel über Identität als Kind Gottes? Es gibt sehr, sehr viele Punkte, die zeigen, dass Gott eine direkte Beziehung mit uns haben will. Und zwar im Alten und im Neuen Testament. Dann, und das ist der zweite Punkt aus diesem Wort von Paulus im 2. Korintherbrief, er spricht von neuer Schöpfung und wer in Christus ist. Was heißt das denn, Jesus nachfolgen? Weil genau darum ging es Paulus mit der Gemeinde in Korinth. Er hat diese Missstände gesehen und er wollte die Gemeinde darauf aufmerksam machen, in dieser grundlegenden Äußerung, was heißt das? Und aus dieser Identität ergibt sich eine persönliche Haltung als neue Schöpfung oder in anderen Übersetzungen heißt es als neue Kreatur. Aus dieser Identität heraus, und wir kennen das aus dem Evangelium, bei sich selbst beginnen. Ich glaube, da ist Jesus sehr deutlich gewesen immer, dass es bei dir beginnt, bei mir beginnt, Vertrauen und Freude. Das sind die Punkte, die ich gerne ein bisschen vertiefen möchte. Kommen wir zu diesem ersten Fokuspunkt. Wie gesagt, beim himmlischen Bürgerrecht geht es um Hingabe, um Wiedergeburt, aber auch um Entscheidung. Um Entscheidung, dieses in Anspruch zu nehmen. Und es geht um reale Auswirkungen auf unser Leben, unser Verhalten, unsere Entscheidungen. In einem ersten Aspekt hier, was sagt die Bibel über unsere Schöpfungsidentität, wenn man das so nennen will. Und ich habe hier mal, es gibt eine Website, die heißt geistigenahrung.org, sehr interessant, hat noch viel mehr Punkte dort. Das hier ist frei geschrieben in der Ich-Form mit der Referenz zu den jeweiligen Stellen in der Bibel. Und wir sehen hier, dass durch die gesamte Bibel hindurch Gott zum Ausdruck bringt, dass er eine Beziehung haben will mit jedem von uns. Es beginnt mit dem ersten Mose, nach seinem Bild geschaffen. Es gibt diese Worte, noch bevor du geboren wurdest, im Jeremia, habe ich dich gekannt, habe dich auf erstaunliche und wunderbare Weise geschaffen. Du stammst von mir ab. Das ist ein Bezug zu Kind sein. Du stammst von mir ab und du hast das Wort aus Römer gebraucht mit dem Erben. Und das ist natürlich eine logische Folge daraus. Ein kostbarer Schatz sind wir, ist jeder von uns. Ich habe alle Haare auf deinem Kopf gezählt. Bei mir sind es nicht mehr ganz so viele wie auch schon, aber also offensichtlich ist das eine Aussage, wie genau Gott uns kennt und wie sehr er sich für uns interessiert. Dann kommt das Bild mit dem Hirten, das greife ich nachher gleich nochmals auf. Das ist eines der häufigsten Gleichnisse in der Bibel, sowohl im Alten wie im Neuen Testament, das Bild vom Hirten. So trage ich dich an meinem Herzen, da ist das Bild auch gemeint vom Hirten, der das Lamm trägt. Ich habe Pläne für dich voller Zukunft und Hoffnung. Ich habe dich berufen. Und ich liebe dich mit einer Liebe, die nie aufhören wird. Es gibt noch viele mehr, deshalb die Punkte hier. Und das ist faszinierend, weil was wir daraus rausnehmen können, ist, wir sind offensichtlich in der Identität als Geschöpfe unseres himmlischen Vaters einzigartig, gewollt, geliebt und berufen. Das ist die kürzeste Zusammenfassung von all diesen Worten. Das heißt, wir sind nicht eine Laune des Zufalls. Wir sind auch nicht ein Spielball auf den Wogen des Schicksals. Und wir müssen verankert sein in dieser Überzeugung über unsere Schöpfungsidentität. dass wir einzigartig gewollt, geliebt und berufen sind. Und dass sogar, und das sagt uns dann das Neue Testament, Gott seinen einzigen Sohn geopfert hat, dass wir das ewige Leben und Gemeinschaft mit ihm haben. Übrigens im 2. Korintherbrief, zurück zu diesem Text, geht es um die Versöhnung mit Gott. Das ist das Kapitel, geht darum. Also das heißt, dass wir Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel haben können. Es ist das feste Fundament, auf dem wir bauen. Und wenn uns diese Gewissheit fehlt, und deshalb ist mir das so wichtig, wenn wir nicht diese Gewissheit haben, fehlt uns eine entscheidende Voraussetzung für unsere Berufung und für unseren Dienst. Weil der Feind Gottes, der Satan, versucht genau diese Gewissheit der Kindschaft Gottes zu untergraben und uns dieser zu berauben. Wir kennen auch diese Worte, dass der Feind wie ein hungriger Löwe ist, der uns berauben will und um uns schleicht. Er will uns dieser Gewissheit berauben, denn wenn wir daran zweifeln, dass wir als Kinder Gottes einzigartig gewollt und geliebt sind, dann sind wir verzagt und treten nicht in unseren Dienst ein. Aber Gott verwirklicht seine Pläne, und das zeigt uns das Neue Testament sehr deutlich, mit jedem Einzelnen von uns. Er will von innen nach außen sein Reich bauen mit den Menschen. Und das heißt, wenn wir nicht unseren Platz einnehmen, jeder von uns, du und ich, wenn wir nicht unseren Platz einnehmen, in dieser Überzeugung auch, wo sind wir verankert, dann wird es niemand sonst tun an unserer Stelle. Weil wenn das so wäre, wäre die Einzigartigkeit von uns als Geschöpfen und auch der freie Wille in Frage gestellt. Also wir sind einzigartig gewollt, geliebt und berufen. Zurück nach Korinth. Ich habe vorhin geschildert, was so die Großwetterlage von den Korintherbriefen war, die Paulus geschrieben hat und was ihn besorgt hat, was ihn beschäftigt hat. Und da haben wir eben diese Aussage hier, eine neue Schöpfung sein, das Alte ist vergangen, Neues hat begonnen. Was heißt denn das konkret? Wenn wir jetzt diese Identität haben als Geschöpfe Gottes, wie wir es vorhin gesehen haben, alle diese Worte, die Gott sagt in verschiedenen Büchern der Bibel, über dass wir gewollt sind etc. Was heißt das denn konkret? Wie äußert sich das? Wie äußert sich diese Nachfolge? Und damit schlagen wir dann auch die Brücke zu dem Punkt Jesus nachfolgen. Wie äußert sich das? Und da ist mir ein Zitat in den Sinn gekommen. Wir haben übrigens dieses, wenn ich mich recht besinne, mal draußen im Schaukasten auch gehabt, stimmt, oder? Ja. Und also ich finde das manchmal sind ja einfache Dinge sind am besten, oder? Und das ist so ein super Vergleich. Also er fordert natürlich heraus, oder? Wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er eine Kirche besucht, irrt sich. Man wird ja auch kein Auto, wenn man in eine Garage geht. Super Wort. Und jetzt konkret, Jesus, ich möchte noch etwas sagen, fällt mir gerade ein, ich habe ein Interview gelesen in diesem Go Magazine von einem Herrn, der heißt Prabhu Guptara, sein bekannter Christ im wirtschaftlichen Umfeld, und da hat ihn der Herr, der das Interview geführt hat, hat ihm gesagt, du als Christ, beschreib mal etc. Da hat er gesagt, Moment, ich bin nicht Christ, ich bin Nachfolger Jesus indischer Abstammung. Und das habe ich eine sehr interessante Aussage gefunden, weil wir werden ja die ganze westliche Welt, wird ja eigentlich pauschal als Christen bezeichnet, vereinfacht gesagt, weil wir diese jüdisch-christliche Tradition haben. Ich glaube, wir müssen nicht darüber sprechen, dass wir das nicht unbedingt jetzt so erleben, jeweils, dass das von innen nach außen dann so wäre. Aber jetzt gibt es dieses Wort hier aus Hesekiel 34,4. Und das ist vielleicht die zweite Stelle, wenn wir von Identität sprechen oder auch im Zusammenhang, die ein bisschen zu überraschen vermag. Wieso jetzt Hesekiel 34? Wir machen hier einen Sprung in der Bibel. Ich löse gleich auf, weshalb. Wie gesagt, geht es ja darum, dass Jesus uns einlädt, unser Leben zu erneuern und aus der Kindschaft Gottes zu leben, sich zu verhalten und auch Entscheidungen zu treffen. Und Hesekiel 34 überrascht deshalb, weil es im Hesekiel darum geht, dass Gott die schlechte Führung seiner Leiter anprangert. Er richtet sich konkret an die Leiter und braucht den Vergleich vom Hirten und sagt, ihr seid schlechte Hirten, die meine Schafe in die Irre führen. Ihr kümmert euch um euren Eigennutzen, ihr geht falsche Wege, seid auf, wie gesagt, euren Vorteil bedacht. Kurzum, es ist Teil eines Gerichtswortes. Aber darauf folgt dann tatsächlich eine Prophetie auf den guten Hirten, weil wer dieses Kapitel gut kennt, der weiß, lohnt sich übrigens mal nachzulesen, ein sehr interessantes Kapitel, der sieht dann, dass Gott darlegt, was ist der gute Hirte und was zeichnet den guten Hirten aus. Und schon zuvor, als aufgezählt wird, was ist die schlechte Leitung, kommen diese Punkte hier. Und das ist so die kürzeste Zusammenfassung von dieser Stelle. Um was geht es in der Nachfolge Jesus? Um was geht es darin? Dort geht es natürlich vor allem noch um den guten Hirten. Es geht darum, den Schwachen zu helfen, die Kranken zu heilen, Verwundete zu verbinden, das Verirrte zurückholen. Hier auch eine Referenz, die man machen kann ins Evangelium. Gebundene befreien und Verlorene suchen. Das sind die Punkte, die dort aufgezählt werden. Und jetzt, weshalb ist das relevant, wenn wir von Nachfolge Jesus sprechen? Weil tatsächlich hat Jesus genau das getan. Jesus ist ja nicht gekommen und hat gesagt, ich gründe jetzt eine Kirche in dem Sinn einer Institution, sondern er hat gesagt, ich bin gekommen zu finden, was verloren ist, etc. Ihr kennt alle diese Worte und die finden wir halt im Hesekiel auch bereits. Und wenn wir Jüngerschaft, um dieses Wort zu verwenden hier, oder Nachfolge Jesus nach Hesekiel 34,4 betrachten, aus dieser Perspektive im Alten Testament, wird klar, dass es um reales Handeln geht, in der Vollmacht des Heiligen Geistes. Es wird nicht von Interesse sein, wann wir wo welchen Gottesdienst besucht haben, an welchen Traditionen, Denominationen wir uns orientiert haben, wie oft wir in der Bibel gelesen haben, wie oft wir fromm gesprochen haben, etc., sondern wir können aus Hesekiel 34,4 herausnehmen, das hier sind eigentlich die realen Handlungen in der Nachfolge Jesus. Das kann natürlich verschiedene Formen annehmen, aber das um das geht es eigentlich. Es wird einzig und allein darum gehen, ob wir den Willen des Vaters tun, wie es Jesus vor uns getan hat und wozu er uns ausgesandt hat. Das Vaterunser bringt es total auf den Punkt, kennen wir alle sehr gut. Dieses Handeln, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, setzt wiederum diese Gewissheit voraus, dass wir gewollt, geliebt und einzigartig sind. Woher sollen wir die Kraft und die Gewissheit nehmen, wenn wir uns nicht sicher sind, was unsere Identität als Kinder Gottes ist, als Geschöpfe? Wir brauchen das. Sonst sind wir verzagt und kraftlos und riskieren nicht, in unsere Berufung zu kommen. Ich komme zum zweiten großen Schwerpunkt eigentlich meiner Gedanken hier, der Predigt hier, die persönliche Identität aus dieser Haltung. Jetzt haben wir gesehen, okay, es gibt offensichtlich so etwas wie ein himmlisches Bürgerrecht, das hat etwas mit auch Entscheidung zu tun, das hat etwas mit Hingabe zu tun, mit Bekehrung, mit Wiedergeburt zu tun. Wie wirkt sich das aus? Was heißt das, in Christus zu sein? Wir denken an den Vers 2. Korinther 5,17. Wer in Christus Jesus ist, ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Was heißt das? Einer der Aspekte, die wir rausnehmen können, ist, dass Gott sein Reich von innen nach außen baut. Früher im Alten Testament, im Alten Bund, hat Gott in der Stiftshütte und später im Tempel gewohnt. Also wenn man in der Gegenwart von Gott sein wollte, musste man sich dahin begeben. Das war aber kompliziert, weil das hat mit Ritualen auch zu tun gehabt und mit klaren Zuständigkeiten. die da gegeben waren. Im neuen Bund aber, im Evangelium, lernen wir, dass Gott tatsächlich in unseren Herzen wohnt, dass Gott tatsächlich die Herzen verändert und das Reich eben von innen nach außen baut. Deshalb ist einerseits entscheidend, dass wir uns dafür entscheiden und Jesus einladen, dass er bei uns beginnt, unsere Herzen erneuert, unsere Herzen verändert, damit wir überhaupt fähig werden, Jesus nachzufolgen, damit er uns in unseren Originalzustand zurückversetzen kann. Dazu muss jeder bei sich beginnen. Und nicht umsonst, glaube ich, ermahnt uns Jesus, dass wir eben diesen Schritt machen, und zwar auch teilweise in drastischen Worten, die uns bekannt sind. Man soll zuerst den Balken im eigenen Auge gewahr werden, bevor man den Splitter im Auge des Nächsten sieht oder sich mit dem bei unseren Brüdern und Schwestern befasst, Matthäus 7,3. Nicht wahr? Es ist menschlich, dass wir lieber bei den anderen schauen. Es ist irgendwie weniger schmerzhaft. Es ist weniger kompliziert. Wir schauen lieber, was sind deine Schwächen statt meine Schwächen, deine Fehler und Baustellen statt meine Fehler und Baustellen. Wir befassen uns lieber mit den anderen. Bei sich selber hinschauen bedeutet, dass wir auch in der Lage sein müssen, umzukehren, Buße zu tun. Das ist ein Wort, das nicht mehr so gebräuchlich ist. Ich finde es aber super, dass wir Buße tun für Dinge. Wir sind da auch nicht fertig, weil wir leben in der Welt. Dass wir uns mit diesen Dingen befassen, dass wir Vergebung suchen. Zuerst einmal natürlich auch bei unseren Nächsten, aber auch bei Jesus in diesem Zusammenhang. Dass wir Hilfe in Anspruch nehmen, gerade auch von Jesus. Und das kollidiert mit unserem Stolz. Das kollidiert mit unserem Stolz. Und deshalb spricht wahrscheinlich die Bibel auch von einem schmalen Pfad. Ich möchte ein, zwei Beispiele hier kurz geben. Oder die Idee ist hier, wir können nicht hingehen und sagen, ich verbessere jetzt meine Ehe oder meine Familienkonstellation oder auch die Tätigkeit in der Gemeinde oder bei der Arbeit, wo auch immer. Übrigens, diese Reihenfolge hier, die ist durchaus biblisch, weil wenn wir die Bibel betrachten, dann wissen wir, dass es in erster Linie um unsere eigene Beziehung zu Gott geht, durch Jesus Christus. Also zuerst will Jesus unser Haus in Ordnung bringen, dann wissen wir, dass die nächste Zelle die Ehe ist. Da ist die Bibel auch sehr deutlich, dass ein Mann und eine Frau in der Ehe, die Bibel spricht von einem Fleisch, also man ist quasi wie eine Einheit. Dann wissen wir, dass die Familie die kleinste Zelle der Gemeinde ist. Und so gesehen bewegt sich eigentlich dieser Bau des Reichs Gottes von innen nach außen. Gott verändert die Welt tatsächlich über die Veränderung der Herzen von Menschen. Ist wie ein Stein, der ins Wasser fällt und Kreise zieht. Das ist eine ähnliche Bewegung. Also Gott ist nicht, und das ist auch sinnbildlich für Jesus, Jesus ist nicht gekommen als jemand, der quasi als mächtiger Herrscher, der alle eingeschüchtert hat, sondern es war dieser Dienst, wie wir ihn bei Hesekiel gesehen haben, in dieser Beschreibung von, der auch auf die Herzen der Menschen abzielt. Und jetzt geht es hier darum, oder, wenn wir in der Situation sind, dass wir, ich habe jetzt hier sinnbildlich einen schwarzen Fleck genommen, könnte man vielleicht auch etwas anderes nehmen. Wenn bei uns etwas nicht stimmt in unserer Beziehung zu Gott, wenn unsere Beziehung zu uns selbst und zu Jesus getrübt ist, durch Sünde, ich komme nachher gerade noch auf ein Beispiel, durch Aspekte, dann werden wir nicht hier oder hier eigentlich einen nachhaltigen, gottgewollten, positiven Einfluss haben. Sondern es wird so sein, dass wir zuerst mal bei uns beginnen müssen und das ausräumen müssen. Es gibt wahrscheinlich zahllose Beispiele in meinem Leben, wo ich auch feststellen musste, okay, ich verharre hier irgendwie in einer Anklage oder ich hadere mit den Umständen oder dem Schicksal in Anführungszeichen, fühle mich unfair behandelt. Also ich könnte allein aus dem Arbeitsprozess viele Beispiele erzählen. Ich möchte kurz eines aus unserer Ehe von Sandra und von mir erzählen, das uns sehr stark geprägt hat. Hat mit der Beziehung zu Sandras Mutter zu tun. Ich glaube, sie hat das Zeugnis mal erzählt. Ich darf das auch hier weitergeben. Was wir gehabt haben, ist, dass wir, und das betrifft uns beide als Ehepaar, deshalb erzähle ich das Beispiel. Wir hatten diese Situation, dass wir große Probleme hatten mit meiner Schwiegermutter, mit Sandras Mutter, weil Sandra eine ganz schlechte Beziehung hatte zu ihrer Mutter. Und als wir zusammen unterwegs waren, hatten wir dieses Problem, dass Sandra eigentlich kurz davor war, die Beziehung zu ihrer Mutter abzubrechen und ihr die Kinder wie quasi zu entziehen. Und das hat uns sehr, sehr beschäftigt. Und damals war die Situation, dass sie sich auch auf den Standpunkt gestellt hat, oder wir uns die Situation hatten, ja okay, da muss sich etwas ändern bei der Mutter von Sandra. Und das ist dann eben nicht so, oder? Was tatsächlich passiert ist, und das ist jetzt ganz gerafft, was tatsächlich passiert ist, dass Gott bei uns, also zuerst bei Sandra, aber bei uns etwas geändert hat. Und Gott hat auch ganz deutlich gesprochen, hat gesagt, schau, du kannst nicht hier den Schlüssel quasi wechseln. Was du machen kannst, ist, du kannst aus diesem Widerstand rauskommen, du kannst dich verändern lassen und dann werde ich den Rest verändern über die Beziehungen. Und genau das ist passiert. Und es hat uns, unsere Situation als Ehe, als Familie enorm gestärkt. Und was passiert ist dann, hat Sandra eigentlich bei sich begonnen. Wir haben bei uns begonnen auch, bei uns als Ehepaar geschaut, wie stehen wir dazu. Und wir haben Gott eingeladen und Jesus eingeladen, das neu zu machen oder diese Beziehung zu erneuern und etwas zu bewirken. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir haben eine völlig neue Beziehung zu Sandras Mutter bekommen. Weil wir gesagt haben, und speziell auch Sandra gesagt hat, wir hören auf damit, die Verbesserung bei anderen zu suchen, sondern wir sagen, was können wir tun und schauen auf Jesus, dass er eigentlich die mächtigen Taten vollbringt. Und heute haben wir eine sehr, sehr schöne Beziehung. Sandra kann sogar wochenlang in die Ferien gehen mit ihrer Mutter. Früher konnte sie keine 3 Stunden im gleichen Raum sein mit der Mutter. Die Mutter ist sogar offen geworden für Jesus dadurch, weil sie gesagt hat, du bist völlig anders, wieso gehst du so mit mir um? Es hat Kreise gezogen, die ganzen Beziehungen in der Familie haben sich verändert, weil sich diese Konstellation verändert hat. Und das wollte ich einfach kurz weitergeben, weil das, ich glaube, das ist ein Prinzip im Reich Gottes, dass Gott eben immer bei uns beginnt. Und ich möchte hier noch kurz den Stefan Lanz aufgreifen, ich weiß nicht, wer alles hier war, aus der FEG Scharn. Er war vor einigen Wochen hier und er hat auch Bezug genommen auf diese Punkte. Er hat über den Einfluss von Gedanken gesprochen und den bewussten Umgang mit Gedanken. Und das möchte ich gerne aufgreifen und unterstreichen, weil das ist, glaube ich, hochgradig wichtig. Ich war vor vielen Jahren mal an einer Predigt und da ist mir etwas geblieben. Manchmal sind es ja nur so einzelne Steine, die man mitnimmt und die einem bleiben. Und ein Stein, der mir geblieben ist, ist, dass dieser Prediger hat gesagt, der Grund, warum schlechte Stimmung in vielen Gemeinden ist und kein geistliches Wachstum stattfindet, ist, weil zu viele Gemeindebesucher oder Christen schlechten Gedanken nachhängen. Und das macht betroffen, wenn man das hört. Und es ist aber eine Realität. Auch die Seelsorgepraxis zeigt das sehr, sehr deutlich. Sehr oft müssen zuerst Festlegungen, gedankliche Festlegungen oder ganze Gedankengebäude abgebrochen werden, bevor innere Heilung möglich wird. Bevor wir uns von Jesus zum Originalzustand auch wiederherstellen lassen können in dieser Gemeinschaft mit dem Vater. Da geht es um Dinge wie Selbstmitleid, Minderwert, Selbstanklage, Neid, Zorn, Unvergebung. Was spreche ich über mir oder über anderen aus? Was sind meine Gedanken? Was mache ich damit? Ich denke, wir dürfen nicht zulassen, dass wir diesen Gedanken von Selbstmitleid, Minderwert, Selbstanklage, Neid, Zorn und so weiter, Unvergebung, einfach Raum geben. Wir müssen hier, und da möchte ich eben den Stefan Lanz, weil er hat genau diese Botschaft auch herübergebracht, wir müssen diesen Kampf aufnehmen und negative Gedanken mit der Wahrheit über unsere Identität als Geschöpfe Gottes begegnen und auch mit den Verheißungen. Ich glaube, für das haben wir die Verheißungen. Wenn du denkst, ja, ich kann nichts verändern, ich bin eigentlich nicht so wichtig, dann weißt du, ich bin gewollt, geliebt und einzigartig und Gott baut auf mich. Er will sein Reich bauen mit mir. Und auch der Zeitgeist oder sonst etwas kann das nicht von uns wegnehmen, wenn wir uns dafür entscheiden. Aber auch die Verheißungen, die Bibel ist voller Verheißungen. Wenn du Zweifel hast, was ist deine Zukunft? Es gibt so viele Worte in der Bibel, die uns stärken. Psalm 16, Vers 6, meine Zukunft ist in deiner Hand, was du mir gibst, ist gut, mein Los ist auf ein liebliches Land gefallen. Und ich glaube, gerade David übrigens hat das sehr oft gemacht, er war ja in großer Bedrängnis, er hat sehr viele von diesen Worten, wo er Vertrauen ausspricht, Vertrauen seinem Schöpfer, dass er sagt, meine Zukunft ist in deiner Hand. Und ich möchte dafür plädieren und auch für mich selbst, auch heute Morgen wieder, lasst uns Gedanken, negativen Gedanken, eben wie die ich vorhin erwähnt habe, damit begegnen, dass wir sagen, wir haben Verheißung, wir haben Identität. Wir stellen uns auf diesen Punkt, wir lassen uns nicht berauben an dieser Gewissheit. Ich habe Daniel oder Vertrauen an David angesprochen. Eines meiner allerliebsten Beispiele, und da komme ich zum zweitletzten Punkt hier, eines meiner allerliebsten Beispiele ist Daniel. Das ist ein Buch, das mich unheimlich bewegt, unter den Prophetenbüchern. Es gibt dieses berühmte Bild hier von Britton Rivière. Es ist ein Hugenotte, der nach England gegangen ist, der hat in London gelebt, er hat diese Bilder, er hat mehr als ein Bild gemacht, zu Daniel in der Löwengrube, aber dieses Bild hier fasziniert mich ungemein. Wir sehen hier den Daniel in der Löwengrube mit diesen hungrigen Löwen, wir hatten auch schon Predigten dazu in der Gemeinde hier, und sehen eigentlich, was hier ist. Er wirkt fast unbeteiligt, fast abwesend und sagt, okay, was ist hier meine Situation? Und er wendet seinen Blick und sein Vertrauen auf seinen Schöpfer. Und ich glaube, dass er das aus der Gewissheit der Identität macht, dass das eine wichtige Voraussetzung ist, dass er dieses Vertrauen haben kann. Er stellt sein Vertrauen, und dieses Bild zeigt das so schön, über seine Gedanken, über seine Gefühle, über seine Ängste. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich hätte Angst, oder? Aber er stellt sein Vertrauen über seine Ängste und sagt, ich habe mit meinem Vater im Himmel schon viel erlebt und ich weiß, er wird mich nicht zu Schanden werden lassen. Und dieses Bild bringt das zum Ausdruck. Und er weiß auch, es bin nicht ich. Das war wie bei der Prophetie, die er ausgelegt hat. Das bin nicht ich. Es ist der Geist Gottes, der die mächtigen Taten vollbringt. Zacharia 4,6 sagt das auch. Es ist nicht seine Kraft, es ist nicht seine Leistung, sein Ansehen. Es ist der Geist Gottes, der die mächtigen Taten vollbringt. Und ich kann mir vorstellen, dass sich Daniel dieser Situation bewusst war und sich auch dem bewusst gemacht hat und gesagt, ich bin in deiner Hand, ich bin geliebt und bin gut geführt und ich weiß, du wirst mich nicht zu Schanden werden lassen. Der letzte Punkt. Wir sind in diesem Bereich, was heißt es, aus der Identität als Kind Gottes zu leben? Ich möchte nicht, dass ein Missverständnis aufkommt. Wir wissen alle, dass es sehr schwierige Situationen im Leben gibt. Und wir wissen auch, wir sehen das auch am Leben von Jesus, Er hat viele Herausforderungen gehabt und großes Leiden. Aber wir wissen auch aus der Bibel, dass wir auch zur Freude berufen sind. Und da gibt es dieses Wort auch von Paulus im Philipperbrief: Freut euch, auch was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und da ist die Parallele zu dem Bild von Daniel vorhin. Ich glaube nicht, dass er Freude gehabt hat in der Situation. Aber der Paulus sagt ja hier, was auch immer geschieht, oder? Was auch immer geschieht, freut euch. Und noch einmal sage ich, freut euch. Haben wir diese Freude? Strahlen wir diese Freude auch aus? Sind wir in der Lage, über unseren körperlichen oder seelischen Zustand hinauszusehen und unser Vertrauen über unsere Gefühle, über unsere Gebrechen, über unsere Ängste zu stellen? Sind wir in der Lage, das zu tun? Wie wirkt sich das aus? Fällt mir ein Beispiel ein von Bonhoeffer. Da gibt es ja diese berühmte Geschichte, dass er sich verhalten hat, wie wenn er der König in seiner Zelle gewesen wäre. Und das ist doch eine ähnliche Situation. Und das hat etwas ausgelöst, die Ringe von innen nach außen. Die haben gesehen, warum verhält sich dieser Mann so? Warum hat er Freude in dieser Situation am Ende des Zweiten Weltkrieges? Er ist gefangen, er muss damit rechnen, dass er hingerichtet wird. Warum verhält sich dieser Mann so? Aus der Identität, aus der Gewissheit der Identität als Kind Gottes. Was sehen unsere Kinder? Was sehen unsere Familien? Was erleben unsere Nachbarn? Und ich wünsche mir einfach, dass wir noch, und auch für mich, ich wünsche mir wirklich, dass ich noch mehr auch aus dieser Freude, die Paulus hier anspricht, leben kann in der Nachfolge Jesus. Ich schließe hier, natürlich kann man viel noch dazu sagen, aber für mich der wichtigste Aspekt, wenn ihr nur etwas mitnehmt, ist, wir leben in einer unsteten Welt, in einer unsteten Zeit. Manchmal ist alles relativ. Der Zeitgeist gibt uns vor, dass nichts definitiv ist, nichts ist klar. Wir haben eine andere Gewissheit. Lasst uns in dem Bewusstsein vorangehen und auch Jesus nachfolgen. Wir sind einzigartig, gewollt, geliebt und berufen. Es kommt darauf an. Es kommt auf uns an, es kommt auf jeden von euch an.